HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Also ich finde, in Sachen Gleichstellung ist Deutschland ein Entwicklungsland.
Frauen haben im letzten Jahrzehnt den Arbeitsmarkt erobert, aber sie bekommen immer noch weniger Lohn für die gleiche Arbeit.
Wir haben im Moment die bestausgebildete Generation von Frauen, die es je gab.
Dass sie einmal für gleichwertige Arbeit weniger Geld bekommen würde als die männlichen Kollegen, hätte sie sich selbst nie träumen lassen.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er mir da sinngemäß geantwortet, ja, hätte ich halt mehr verhandeln sollen.
Generell verdient in Hessen mittlerweile fast jede dritte Frau, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, weniger als 1.900 Euro pro Monat brutto.
So knapp, auch für die Rente eben, kommt ja nicht viel raus. Es ist dann eben nicht so gut.
Im Grundgesetz und in der Grundrechtecharta der Europäischen Union steht, Frauen und Männer sind gleich zu behandeln, auch beim Lohn. Die Realität sieht jedoch anders aus. In fast jeder Branche verdienen Frauen weniger als Männer. Im Schnitt 22%, wie das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat. Der Verdienstunterschied erklärt sich sicher auch aus der Tatsache, dass Kinderbetreuung immer noch überwiegend Frauensache ist. Aber warum ist ein Müllwerker höher eingruppiert als eine Krankenschwester? Und wenn der Müllwerker auch noch eine Erschwerniszulage fürs Heben bekommt, die Altenpflegerin aber nicht, dann darf das schlicht als Lohndiskriminierung bezeichnet werden. Die ist in den allermeisten Unternehmen übrigens so selbstverständlich, als handle es sich um ein ökonomisches Gesetz. Morgen am Equal Pay Day wird auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht. Dieser Tag markiert nämlich das Datum, bis zu dem Frauen in Deutschland theoretisch umsonst arbeiten, wenn man sie mit ihren männlichen Kollegen vergleicht. Da stimmt doch was nicht. Aber was? Das wollen wir heute mal herausfinden und haben dem Tag den Titel verpasst »Zahlemann und Töchter – Warum Frauen weniger verdienen«. Nun wäre es naheliegend, mit einer traurigen und herzzerreißenden Geschichte zu beginnen. Die Geschichte einer Frau, die ihr Leid klagt, weil sie für die gleiche Arbeit schlechter entlohnt wird als ihre männlichen Kollegen. Nein, wir starten andersherum. Denn es gibt Frauen, die schon immer im Leben wussten, was sie wollten, nämlich Männerdomänen erobern, bessere Aufstiegschancen genießen – und auch mehr Geld verdienen. Anne Bayer berichtet.
Elisabeth Müller ist Professorin für Innovationsmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management, einer privaten Universität, und betreut im Jahr rund 200 Studierende. Auch wenn sie nicht verraten hat, wie hoch ihr Gehalt ist, zählt sie sicherlich zu den gut verdienenden Frauen hierzulande. Dabei war bei ihrer Berufswahl das Geld nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr,
dass ich mich sehr an meinen eigenen Wünschen orientiert habe bei meiner Berufswahl, sehr darauf gehört habe, was ich möchte und weniger, was andere machen. Und es war schon mein eigener Wunsch, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas erreichen, ich möchte Einfluss haben.
Das hat die 44-Jährige dann auch geschafft. Sie hat sich von der Industriekauffrau zur Professorin hochgearbeitet. Eine enorme Willenskraft war ihr Motor.
Interessanterweise komme ich aus einer nicht akademischen Familie und das mag auch eine Rolle gespielt haben, weil der Schritt hin zum Studium für mich schon ein größerer Schritt war als für andere Frauen. Und deshalb, glaube ich, auch die Bereitschaft war, eventuell nicht traditionelle Wege zu gehen, dann weiterhin.
Auch bei Eva Petri stand zunächst nicht der gute Verdienst im Vordergrund. Kurz nach dem Abitur stand für sie fest, sie will Pilotin werden.
Am Anfang habe ich auch gesagt, ist mir egal, Hauptsache ich kann meine Lizenz erhalten, ich fliege auch kostenlos. Also da hat das Geld eher ja keine Rolle gespielt. Jetzt ist es natürlich so, dass es schon ein schöner Nebeneffekt ist.
Heute übt die 33-Jährige ihren Beruf bereits seit 10 Jahren aus. Für sie war schon während der Schulzeit klar, dass sie gerne im technischen Bereich arbeiten möchte.
Also ich hatte auch im Abitur eben Mathe und Physik und Englisch und das braucht man ja auch alles. Und von daher war es eigentlich klar, dass ich eher in einen technischen Beruf gehen würde. Dass ich mir dann so eine Männerdomäne aussuche, war am Anfang schon auch nicht leicht, weil ich doch auch, also während der Ausbildung die einzigste Frau war. Aber Jetzt bei Lufthansa ist es eigentlich gang und gäbe, da gibt es immer mehr Frauen.
Die Aussicht auf ein gutes Gehalt war also bei beiden Frauen nicht der Hauptgrund, ihren Beruf zu ergreifen. Dennoch sind sie auch deswegen mit ihrer Wahl im Nachhinein sehr zufrieden. Das gute Gehalt macht es für Professorin Elisabeth Müller zum Beispiel leichter, ihre Familie, sprich ihre zwei Kinder und ihren Beruf zu vereinbaren.
Weil man kann sich die Betreuung leisten, man kann zum Ausgleich in Urlaub fahren, wenn man möchte, oder essen gehen mit der Familie, wenn man das möchte, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ob das jetzt geht oder nicht.
Wichtig war ja allerdings von Anfang an,
dass ich so viel verdienen möchte wie ein Mann, das ist schon wichtig für mich. Dass ich sage, das gehört dazu, wenn man eine anspruchsvolle Tätigkeit macht, dass man auch entsprechend entlohnt wird.
In der Theorie leben die Deutschen in einer ganz modernen Gesellschaft, in der Frauen genauso selbstverständlich einen Beruf ergreifen wie ihre Partner und eben auch mal schneller Karriere machen. Schon in knapp 10% der Familien verdient sie deutlich mehr als er. Das hat die Essener Politikprofessorin Ute Klammer in einem groß angelegten Forschungsvorhaben herausgefunden. Rechnet man jetzt noch Alleinerziehende dazu, dann sind Frauen bereits in jeder fünften Familie die Haupternährerinnen, wie das die Wissenschaftlerin nennt. Aber das Bewusstsein für diese Veränderung wächst offenbar nicht mit. Das traditionelle Bild stecke stark in den Köpfen, sagt sie. Angela Hornberg, Personalberaterin in Frankfurt für Unternehmen im Finanzbereich, Volkswirtschaftlerin, ehemalige Investmentbankerin in Frankfurt, Berlin und London und Italienerin. Sie beraten die Top-Etagen der europäischen Wirtschaft. Nehmen Sie so etwas wie eine klammheimliche Freude bei denen wahr, die eine Frau einstellen, weil sie dann die gleiche Leistung für weniger Geld bekommen?
Ich stelle auf jeden Fall ein selbstverständliches Lächeln, dass man eben bei Damen noch lange nicht so viel bezahlen muss, dass man bei Damen noch lange nicht so hart verhandeln muss über Gehalt, so wie bei den Herren.
Aber wie ist das zu erklären, dass Frauen offenbar für die gleiche Leistung weniger Geld verlangen? Verhandeln die schlechter? Verkaufen sie sich unter ihrem eigentlichen Wert?
Zum einen ist tatsächlich für Frauen viel wichtiger, ein erfüllender Job zu haben, als die letzten 10-15% rauszuholen. Das Geld spielt eine viel geringere Rolle bei der Selbstverwirklichung. Auf der anderen Seite stelle ich oft fest, dass in einer Gesellschaft, wo der Wert der Leistung extrem stark über Geld gemessen wird, Damen sehr wenig Selbstwert zeigen, wenn sie auf Geld verzichten, die dafür bei Herren ausgegeben wird.
Das heißt, sie klassifizieren sich schon mal von vornherein schlechter ein, als das die Männer machen.
Ja. Aha. Also der Selbstwert, der Wert für sie selber, für die eigene Leistung, wird geringer eingeschätzt als der Wert der Leistung, die die Herren meinen zu liefern.
Mhm. Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie Ihren Klienten Frauen für Führungspositionen vorschlagen?
Ich habe erlebt, dass eine tolle Frau mit sehr viel Erfahrung, die in Mutterschaftspause gegangen war und die gerne 4 Tage die Woche gearbeitet hätte, dafür hatte sie doppelt so viel Erfahrung wie erwartet. Ich habe da erlebt, dass man mir sagte, Frau Hornberg, keine Experimente. Ich habe genauso erlebt, dass als ich Lebensläufe bei einem Mandant vorgelegt habe, erster Herr, gut, zweiter Herr, gut, dritter Lebenslauf, Dame, wurde ohne geschaut zu werden, beiseite gelegt mit dem Kommentar, gut, das ist für die Personalabteilung. Wir haben auch eine Frau dazu.
Das heißt, so etwas wie einen Kulturwandel versehen mit der Erkenntnis, dass gemischte Teams oder auch Frauen in Führungspositionen vielleicht sogar erfolgreicher sind als nicht gemischte Teams, das ist in den Kreisen, in die Sie vermitteln, noch nicht angekommen?
Nein, das ist wirklich nicht angekommen. Ich glaube, es dauert noch, also wenn es gut geht, dann nochmal 30 Jahre.
Oh Gott.
Und was uns alle Frauen ab 40, sage ich grob, 40, 45, sehr trübt, ist zu sehen, dass die jüngeren Generationen immer noch meinen, es käme auf die fachliche Kompetenz an und null Verständnis für das Thema Quote oder kämpfen dafür, dass es mehr Frauen im Vorstände kommen, gibt.
Sie sind, Frau Hornberg, wenn wir dabei nochmal bleiben bei diesem Punkt, eine leidenschaftliche Bergsteigerin. Die Vorstandsetage sei der Himalaya der Arbeitswelt, war in einem Interview, in einem Artikel mit Ihnen zu lesen. Das heißt, mit Kompetenz und Können schafft man es höchstens bis zur Schneegrenze, so werden Sie in diesem Artikel zitiert. Das heißt, da fehlt etwas. Was fehlt da denn?
Es fehlt das Verständnis dafür, dass ab der Schneegrenze Mann nicht mehr oder Frau nicht mehr mit den gleichen Schuhen gehen kann, die man bis dahin benutzt hat. Man kann nicht mehr mit der gleichen Ausrüstung, man kann nicht mehr mit den gleichen physischen Konditionen weitermachen. Ab der Schneegrenze brauchen Sie Steigeisen. Für Steigeisen brauchen Sie andere Schuhe. Sie brauchen eine Seilschaft, Sie brauchen einen Führer, Sie brauchen einen Pickel. Sie brauchen Schneebrille, weil die Sonne so sehr glänzt. Was machen die Herren, wenn die an diese Stufe kommen? Sie nehmen sich Berater für die Bereiche, von denen sie wissen, dass sie notwendig sind, aber wofür sie noch nicht die Qualifikationen bringen. Die nehmen sich einen Coach, die nehmen sich einen Medienberater bzw. Medientrainer, die nehmen sich einen Styling-Berater, die nehmen sich einen Brand-Berater.
Was ist das?
Es ist Spin-Doktor. Das sind diejenigen, die eine Person in der Presse richtig positionieren.
Mhm. Das könnten ja Frauen auch alles tun. Warum tun sie das denn nicht?
Weil Frauen immer noch glauben, dass es auf die fachliche Kompetenz ankommt.
Ja, das ist die Antwort darauf. Die Seilschaft schützt ja vor dem Absturz, nicht? Aber sie hilft auch beim Aufstieg. Diese Seilschaft muss aber, wenn ich sie richtig verstehe, nicht nur aus Frauen bestehen, oder?
Nein, keineswegs. Im Gegenteil. Und das ist aber noch ein Punkt, wo die Analogie mit den Bergen sehr gut funktioniert. Auf der Schneegrenze brauchen sie die Seilschaft. Die Herren wissen das. Das wissen die seit dem Kindergarten. Bei uns Frauen, wir sind so wenige, wir haben keine Vorbilder und wir meinen immer noch, dass wir mit der gleichen Methode weitermachen können, womit wir in der Schule Erfolg hatten. Viel leisten.
Mhm.
Und ab der Schneegrenze kommt es nicht mehr drauf an.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist eben eine Seilschaft, um dieses Bild nochmal aufzunehmen, auch die Voraussetzung dafür, dass Frauen für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten?
Aber hallo. Weil da kommen wir wieder bei dem Thema Selbstwert. Wenn Sie auf den Gletscher gehen, Sie sind gut, Sie sind verdammt gut, dann sollten Sie auch wissen, wie gut Sie sind. Und Sie sollten tatsächlich die Anerkennung der Firma, für die Sie arbeiten, auch erwarten und verlangen.
Sie haben einen offenen Brief an Frau Merkel geschrieben, an die Bundeskanzlerin im vergangenen Jahr, der in der Süddeutschen Zeitung zu lesen ist. Darin fordern Sie eine Abwrackprämie für Altmachos. An wen denken Sie da und was würde sich bestenfalls verändern?
Also ich denke an alle diejenigen Herren, die immer noch behaupten, Entschuldigung, ich sage nur dazu, vor allem an diese ältere Herren, die alle behaupten, es gäbe nicht genügend kompetente Frauen für die deutsche Aufsichtsrätung, für die deutsche Vorstände. Was würde ändern? Das haben Sie selber schon gesagt und das ist schon tausendmal gesagt worden. Diversity, also Team, die unterschiedlich besetzt sind mit Männern und Frauen, leisten einfach eine viel bessere Arbeit, eine viel bessere Leistung.
Das heißt, um Sie nochmal zu zitieren, es muss endlich ein Rock durch Deutschland gehen.
Es muss ein Rock durch Deutschland gehen.
Angela Hornberg, Personalberaterin mit Büro in Frankfurt, haben Sie herzlichen Dank. Warum funktioniert die moderne Welt nach alten Mustern? Ganz klar, sagt die junge britische Journalistin, Bloggerin und Aktivistin Laurie Penny in ihrem neuesten Buch. Die neoliberale Ordnung, die nach den Gesetzen des Marktes funktioniere, bringe den Männern bei, Macht zu wollen und Frauen lehre sie Gefallsucht. Dieser Ordnung sagt Laurie Penny den Kampf an. Bitteschön.
Es hieß, die Geschlechterbefreiung würde wie der Wohlstand nach unten durchsickern. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Feminismus sickert wie Wohlstand nicht nach unten durch. Und während sich eine kleine Zahl extrem privilegierter Frauen Gedanken über die gläserne Decke macht, füllt sich der Keller mit Wasser. Und Millionen von Frauen und Mädchen sind samt ihren Kindern da unten eingesperrt und starren nach oben, während ihnen das Wasser in die Schuhe läuft, um die Knie schwappt und langsam zum Hals steigt. Gerade an der Stelle, wo er besonders radikal sein müsste, hat sich der öffentliche Feminismus zunehmend schmallippiger Quängelei befleißigt. Und statt des Sexismus lieber den Sex zum Problem erhoben. Die feministischen Kampagnen, die sich der größten Beachtung erfreuen und die meisten Spenden erhalten, befassen sich mit dem Kampf gegen die Pornografie, mit der Abschaffung der Prostitution und des Verkaufs anzüglicher T-Shirts. Man hat uns angelogen. Frauen meiner Generation wurde erklärt, wir könnten alles haben, solange alles, Ehe, Babys, eine Karriere im Finanzwesen, ein Schrank voller schöner Schuhe und völlige Erschöpfung war. Und solange wir reich, weiß, hetero und artig waren. Für einen solchen Lebensstil braucht man natürlich eine Armee von Kindermädchen und Putzfrauen. Und niemand hat sich bisher die Mühe gemacht zu fragen, ob auch sie alles haben können. Wir können alles haben, was wir wollen, solange wir ein Leben wollen, in dem wir kräftezehrende Arbeit verrichten, die für die meisten von uns nicht genug Geld einbringt. Sachen kaufen, die wir nicht brauchen. Und soziale und sexuelle Regeln befolgen, die unter den dicken Schichten aus Kitsch und Werbung so starr sind wie eh und je.
Laurie Penny, Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution, erschienen in der Edition Nautilus für 16,80 Euro. Gleichbehandlung von Frauen und Männern auch beim Arbeitsentgelt müsste eigentlich in einem Staat, der Diskriminierung verbietet, eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, verdienen Frauen rund 22% weniger als Männer. Und offenbar ist keine Branche von diesem Missstand ausgenommen. Das hat das Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung nach einer Umfrage unter 20.000 Vollzeitbeschäftigten herausgefunden. Wir haben unseren Kollegen Sebastian Schreiber gebeten, uns diese statistischen Werte doch einmal zu erklären.
Aktuelle Zahlen liefert das Statistische Bundesamt. Ihre Ergebnisse für das Jahr 2014 sagen aus, es gibt eine deutliche Differenz im durchschnittlichen Bruttoverdienst von Männern und Frauen. Die Statistiker sprechen von einer Gender Pay Gap, zu Deutsch Geschlechterverdienstkluft. Dazu weist das Statistische Bundesamt zwei unterschiedliche Kennzahlen aus. Die sogenannte unbereinigte Pay Gap zeigt, unabhängig von Beruf, Qualifikation und anderen Faktoren verdienen Männer insgesamt 22% mehr als Frauen. Für die sogenannte bereinigte Gender Pay Gap berücksichtigen die Forscher zusätzlich Einflussfaktoren wie den Beruf, die Qualifikation und den Beschäftigungsumfang. Diese Faktoren erklären teilweise eine unterschiedliche Entlohnung. Übrig bleibt jedoch immer noch eine Kluft von 7%. Das heißt, Frauen verdienen offenbar bei gleicher Tätigkeit, Qualifikation und dem identischen Umfang der Arbeit im Schnitt deutlich weniger Geld als Männer. Wie diese Lücke entsteht, können die Statistiker anhand ihrer Faktoren nicht erklären. Auch andere Forscher kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung konzentrierte sich auf den Vergleich einzelner Branchen. Das Ergebnis? Versicherungskauffrauen verdienen durchschnittlich 28% weniger als Versicherungskaufmänner. Auch Bankkauffrauen bekommen laut den Sozialforschern knapp 20% weniger als ihre männlichen Kollegen. Geringer waren die Unterschiede bei den Erziehern, Informatikern und Marketingfachleuten. Hier verdienen die Männer aber immer noch rund 6% mehr. Wie kommen diese Daten zustande? Im Fall der Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung hatten rund 20.000 Arbeitnehmer an einer Befragung im Internet teilgenommen, freiwillig und anonym. Dadurch ist es schwierig für die Forscher, die Stichprobe genau zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind also nicht repräsentativ. Anders bei den Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt. Das befragt vierteljährig knapp 40.000 Betriebe. Diese übermitteln die Anzahl ihrer Voll- und Teilzeitbeschäftigten, zudem ihre bezahlten Arbeitsstunden und die Bruttoverdienstsummen. Die Stichprobe aus den Betrieben soll dabei die reale Struktur der Bundesrepublik abbilden, beispielsweise abhängig von Branche, Größe und Ort des Betriebs. Gelingt das, sind die Ergebnisse statistisch gesehen für die gesamte Gruppe aller Arbeitnehmer in der Bundesrepublik gültig und damit repräsentativ.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Weit gefehlt. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes und der Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung verdienen Frauen in Deutschland durchschnittlich rund 22% weniger. Und zwar in allen Branchen, heißt es. Mit Statistik kann man aber alles behaupten, meint unser nächster Gesprächspartner und sagt, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Professor Dr. Thomas Bauer vom Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Worauf ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zurückzuführen, dass Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt werden?
Die 22%, die Sie gerade genannt haben, das ist ein durchschnittlicher Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, der vollkommen ignoriert, dass die Struktur der Beschäftigung und damit auch die Entlohnung von Männern und Frauen sehr unterschiedlich sein muss aufgrund dieser unterschiedlichen Struktur. So arbeiten Frauen zu einem wesentlich höheren Teil in Teilzeit. Sie arbeiten in anderen Berufen und in anderen Sektoren. Um wirklich gleich mit gleich zu vergleichen, müsste man all diese Dinge aus diesem durchschnittlichen Lohnunterschied herausrechnen. Das macht auch das Statistische Bundesamt. Das heißt dann bereinigte Lohnlücke. die liegt nur noch bei 8%, nicht bei 22%. Und dann bei dieser bereinigten Lohnlücke werden wirklich Frauen und Männer verglichen mit derselben Schulausbildung, im selben Alter, im selben Beruf, in derselben Industrie.
Dazu kommen wir gleich. Männer arbeiten eher, und das meinen Sie, in Hochlohnbranchen, so heißt das, und Frauen in niedriger entlohnten Sozialberufen. Und Sie haben es gesagt, auch in Teilzeit. Was aber ist, wenn Frauen und Männer für die gleiche Arbeit, auch das soll es geben, einen unterschiedlichen Lohn erhalten?
Das mag durchaus vorkommen, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es öffentlich diskutiert wird. Sonst würden ja unsere Arbeitgeber wirklich durch die Bank durch gegen das allgemeine Gleichheitsgesetz verstoßen und die Gewerkschaften und die Betriebsräte ihre Kontrollfunktion vernachlässigen. Das kann ich nicht so wirklich glauben.
Sie wollen aber nicht ausschließen, dass es das nicht gibt, oder?
Nein, ich kann es gar nicht ausschließen, dass es gibt. Und es ist nur sehr schwer nachweisbar, diese Art der Diskriminierung. Wovon ich sehr überzeugt bin, ist zum einen, die 22% geben nicht das richtige Bild. Man muss auf eine bereinigte Lohnlücke heruntergehen und wirklich Männer und Frauen mit ähnlichen Charakteristika, mit einer ähnlichen Ausbildung, in ähnlichen Berufen miteinander vergleichen, um eher an ein Bild zu kommen. Nun, die 8%, die ich genannt habe, da mag Diskriminierung drinstecken, aber wir sind uns auch nicht sicher. Ich glaube, auch diese 8% gehen eigentlich am wahren Grund von Ungleichbehandlung vollkommen vorbei.
Was meinen Sie damit? Also es gibt diese Lücke und man sagt zum Beispiel, selbst wenn man das alles rausrechnet, also dass Männer in Hochlohnbranchen arbeiten, Frauen eben nicht und auch seltener als Männer gut bezahlte Führungspositionen bekleiden und häufig in Teilzeit arbeiten, auch dann verdienen Frauen auf den gleichen Positionen wie Männer durchschnittlich eben immer noch 8% weniger. Wie kann man das erklären?
Ja, richtig. Da sind viele unterschiedliche Dinge enthalten. Das mag nicht unbedingt Diskriminierung in dem Fall sein. Das sind teilweise freiwillige Entscheidungen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehen Sie davon aus, dass Frauen und Männer hinsichtlich aller dieser lohnrelevanten Eigenschaften mit Ausnahme des Geschlechts nicht zu vergleichen sind, weil sich zum Beispiel Schul- und auch Berufserfahrung selbst bei gleicher Arbeit im Betrieb nicht vergleichen lässt und nicht identisch sein kann, oder?
Nein, Sie werden schwerlich einen Frau und einen Mann finden, die identisch dieselbe Schul- und Berufsausbildung, identisch dieselbe Arbeitsmarkterfahrung, identisch auf denselben Jobs sitzen. Das werden Sie in den Statistiken nicht finden. Daher ist es über den Lohn so extrem schwierig, Diskriminierung wirklich nachzuweisen. Also was wir im Prinzip im Moment machen, ist, wir sehen ein Symptom und wollen auch durch gesetzliche Eingriffe an dem Symptom rumkurieren. Eigentlich muss man an die Ursachen. Und da muss man sich fragen, warum arbeiten sehr viel mehr Frauen Teilzeit? Warum wählen sie?
Warum? Können Sie das beantworten? Warum?
Ja,
warum
ist das so? Zum einen ist es so, das mag wieder erwartete Diskriminierung selbst sein. Also beispielsweise, ich kenne es noch aus älteren Generationen, da hieß es häufig, die Tochter braucht gar nicht auf eine weiterführende Schule gehen, die wird später sowieso heiraten und auf ihre Kinder aufpassen. Da sind wir weit drüber hinweg, da sind wir schon weg, aber das zeigt im Grunde das Bild, wenn ich erwarte, diskriminiert zu werden, investiere ich vielleicht weniger in meine Bildung oder wenn ich erwarte, dass ich einmal sehr viel Zeit aufbringen muss aufgrund einer mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass ich sehr viel Zeit für die Erziehung meiner Kinder aufbringen muss oder auf meine pflegebedürftigen Eltern die pflegen muss, dann suche ich mir vielleicht einen Job, der mir A, die Flexibilität gibt, es auch zu machen und bei Unterbrechungen unter Umständen meine Karriere nicht so stören, wie in anderen Berufszweigen oder anderen Industrien.
Verstanden. Interessant wäre es doch aber, wenn man es jetzt umkehrte und sagte, man schafft eben zum Beispiel auch gleiche Bedingungen für Männer wie für Frauen, dass eben auch Männer zu Hause blieben, dass Männer auch in Teilzeit zum Beispiel arbeiten würden, dass diese Möglichkeiten auch bestünden. Das wäre ja zumindest mal im Sinne des Gleichheitsansatzes etwas, was man verändern müsste, oder?
Richtig, vollkommen d'accord. Da sind wir vollkommen beieinander, aber da sprechen wir jetzt schon nicht mehr über Eingriffe in die Lohnfindung, sondern
reden über Konsequenzen in diesem Fall.
Wir sprechen über Politik, die da ansetzt, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein Umdenken in unserer Gesellschaft, dass dies nicht nur Aufgaben der Frauen ist, sich um die pflegebedürftigen Eltern und um die Kinder zu kümmern, kümmern, sondern genauso eine Aufgabe der Männer. Das muss einfach dann im Kopf ein Umdenken her. Und insbesondere die Politik muss wirklich Angebote schaffen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da sind wir als Industrieland verglichen mit anderen Industrieländern nach wie vor ein absolutes Entwicklungsland, insbesondere in Westdeutschland. Da muss man angreifen, um das langfristig zu ändern.
So die Meinung von Professor Thomas Bauer vom Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Ungleiche Löhne zwischen Männern und Frauen auch bei gleicher Tätigkeit gibt's nicht. Das darf es nicht geben, das ist richtig. Aber beim Schuhhersteller Birkenstock sind wir fündig geworden. Dort verdienten Frauen über Jahre hinweg für vergleichbare Arbeit in der Produktion weniger als ihre männlichen Kollegen. Wegen Lohndiskriminierung landete der Fall mit mittlerweile 100 Verfahren vor dem Arbeitsgericht Koblenz. Rainer Dachselt berichtet.
Es war einmal in einer Zeit, als das Tragen von Birkenstock-Schuhen noch ein politisches Statement war. Für die völlige Gleichheit von Mann und Frau, zumindest vom Knöchel abwärts. Allerdings nur bei denen, die diese Schuhe trugen, nicht bei denen, die sie herstellten. Für die war es eine Zeit, in der Männer noch Männer waren und Frauen nicht so schwer heben durften. Und deswegen bekamen die Arbeiterinnen in einigen Betrieben, die für Birkenstock produzierten, für jede Stunde 1,14 € weniger als die männlichen Kollegen. Es war auch eine Zeit, als das Wünschen alleine schon lange nichts mehr geholfen hat. Die Frauen gingen also lieber vors Arbeitsgericht in Koblenz und dort sind, wie man liest, noch heute etwa 100 Verfahren wegen Lohndiskriminierung anhängig. Die Birkenstock-Gruppe distanzierte sich in aller Klarheit und wies darauf hin, dass die märchenhaften Lohnunterschiede Altlasten aus der Vergangenheit seien, aus einer Zeit, als die Männer noch körperlich schwere Arbeiten ausgeführt hätten. Diese Vergangenheit reichte allerdings bis ins Jahr 2013. Erst seither bezahlt das Unternehmen Männer und Frauen gleich. Birkenstock hat den Frauen Ausgleichszahlungen angeboten. Einige hätten das auch angenommen. Andere haben sich wohl lieber auf das Arbeitsgericht Koblenz verlassen, das schon 2013 vierstellige Nachzahlungen und Entschädigungen verhängte. Wieder andere sind in Berufung gegangen, weswegen die Geschichte noch gar nicht zu Ende ist. Und wir wissen nicht, ob alle bis an ihr seliges Ende weiterleben. Und selbst wenn das hier der Fall sein sollte, dann wissen wir nicht, wo sonst noch Lohnunterschiede aus einer märchenhaften Frühzeit weiter bestehen, als die Männer noch anpacken mussten und die Frauen ihnen dabei bewundernd zugesehen haben.
Die Ausnahme von der Regel? Vermutlich nicht. Also lassen wir nochmal Lori Penny ran. 1986 in London geboren und derzeit die wichtigste, heißt es, junge Feministin, die in ihrem neuen Buch von Konflikten zwischen den Geschlechtern spricht und an das Politische im Privaten erinnert. Dem Patriarchat und seiner neoliberalen Ausprägung, so schreibt sie zumindest, hat sie den Kampf angesagt. Hier ein Ausschnitt aus ihrem Buch.
Das Mädchen in Grün in der letzten Reihe meldet sich seit einer Viertelstunde. Sie kann nicht älter als 20 sein. Sie hat das blassblonde, flauschige Prinzessinnenhaar, das ich mir als Kind immer gewünscht habe und das man am liebsten anfassen würde, um zu fühlen, ob es wirklich so weich ist, wie es aussieht. Wir sitzen in einem Vorlesungssaal einer deutschen Universität, denn man hat mich eingeladen, über Gender und Begehren zu reden, als hätte ich eine Ahnung davon. Das Mädchen mit dem Prinzessinnenhaar hat den rosigen Teint, über den Männer sehnsüchtig schreiben, weil er gleichzeitig Jugend und Scham ausdrückt. Solche Mädchen sitzen in der letzten Reihe, warten, bis sie dran sind und ihre Frage stellen dürfen und beschweren sich nicht, wenn sie nicht drankommen. Sie aber kommt dran und ihre Frage lautet: Was will ich? Ich bitte sie, die Frage noch einmal zu wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie recht verstanden habe. Meine Frage ist: Was will ich wirklich? Sie reden darüber, was Frauen wollen und was man ihnen sagt, dass sie wollen. Als gäbe es da einen Unterschied. Ich weiß tief in mir, dass ich frei und unabhängig sein will. Aber ich will auch schön sein und einen Freund haben und es meinen Eltern recht machen und tun, was in den Zeitschriften steht. Woher weiß ich, ob ich das, was ich will, wirklich will? Und was sollte ich wollen? Ist das nicht die Frage? Was sollen wir wollen? Und was sollten wir wirklich wollen? Als Mädchen, als Jungen, als Menschen? Was wollen wir voneinander und von unserem Leben? Ich kann euch sagen, was wir wollen sollen. Schwere Arbeit, schale Schönheit und romantische Liebe, gefolgt von Geld, Ehe und Kindern. Diese Definition von völliger Freiheit hat Besitz von unserer Fantasie ergriffen und lässt keinen Raum für andere Lebensweisen. Aber was ist, wenn wir etwas anderes wollen? Ist das überhaupt noch erlaubt? Was, wenn wir Freiheit wollen?
Zalemann und Töchter, warum Frauen weniger verdienen, der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist Equal Pay Day, also jener Tag, bis zu dem Frauen theoretisch über Silvester hinaus arbeiten müssen, um das Gleiche wie ihre männlichen Kollegen im Jahr 2014 zu verdienen. Die Lohnlücke ist unfair und sie treibt Familienministerin Manuela Schwesig morgen auf die Straße und auf die Zinne. Frau Schwesig hat das Thema für sich erkannt und erklärt die Lohngleichheit zu ihrer persönlichen Leidenschaft. Ob es wirklich stimmt, dass sie das Amt nicht angenommen hätte, wenn das Thema nicht im Koalitionsvertrag stehen würde, das stammt vielleicht aus dem Reich der politischen Märchen und Mythen. Aber wurscht. Manuela Schwesig will das Entgeltgleichheitsgesetz, was für ein Wort, auf den Weg bringen. Aus Berlin, Sabine Müller.
Manuela Schwesig ist es gewohnt zu kämpfen. Dass sie oft Gegenwind bekommt, schadet ihren Anliegen nicht, meint die SPD-Familienministerin.
Nur durch Streit fliegt ein Thema.
Jetzt soll bald die Entgeltgleichheit Flügel bekommen. Schwesig sagt der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen den Kampf an. So schwierig sollte das eigentlich nicht werden, denn nicht nur steht das Projekt im Koalitionsvertrag von Union und SPD, sondern dort ist auch vergleichsweise genau beschrieben, was zu tun ist. Transparenz ist das Zauberwort. Jeder Arbeitnehmer, egal ob Mann oder Frau, soll in seiner Firma einen Anspruch darauf haben, Auskunft zu bekommen. Nicht über das Gehalt einzelner Mitarbeiter, aber über das Durchschnittsgehalt der Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit. Außerdem sollen Unternehmen ab 500 Beschäftigten öffentlich machen, wie es bei ihnen um die Entgeltgleichheit bestellt ist. So soll ein generelles Bewusstsein für das Problem der Lohndiskriminierung geschaffen werden und dem folgt hoffentlich die Arbeit an der Beseitigung. Ministerin Schwesig hat versprochen, ein Gesetz vorzulegen, das Vertrauen schafft und keine unnötige Bürokratie. Letzteres richtet sich klar an den Koalitionspartner von der Union, wo Abgeordnete schon länger beklagen, sozialdemokratische Herzensprojekte wie Mindestlohn oder Frauenquote bürdeten der Wirtschaft zu große bürokratische Belastungen auf. Im Ton war die Kritik längst nicht immer sachlich.
Die Frau Familienministerin soll nicht so weinerlich sein, sondern sie sollte einen Koalitionsvertrag umsetzen, ist alles in Ordnung.
Dass Unionsfraktionschef Volker Kauder angeblich auch diesmal bremst, diese Berichte waren allerdings Falschmeldungen. Ja, es gibt Unionsabgeordnete, die vor einer Gleichstellungsüberwachungspolizei warnen, aber Kauder nennt die Entgeltgleichheit ein Grundanliegen der Union. Die Chancen für das Gesetz sind also gut. Auch weil die SPD voll hinter ihrer Ministerin steht. Was nicht immer so war. Als Schwesig zu Beginn der Koalition die Idee einer Familienarbeitszeit lancierte, da ließ die SPD sie ziemlich im Regen stehen, als aus der Union gleich eine klare Absage kam. Doch mittlerweile hat die komplette SPD das Thema Frauen- und Familienpolitik für sich entdeckt, denn sie hofft, damit endlich ein Gewinnerthema gefunden zu haben, mit dem sie bei den Wählern punkten kann. Kommt das Gesetz noch in diesem Jahr? So genau will sich die Union nicht festlegen, nur so viel, je besser die Vorlage der Familienministerin, desto schneller komme das Gesetz.
Schauen wir mal. Aber in ihrem SPD-Vorsitzenden hat die Familienministerin einen Bruder im Geiste gefunden, denn Sigmar Gabriel klagte kürzlich auf seiner Facebook-Seite, nirgendwo würden Frauen so drastisch schlechter bezahlt als Männer wie in Deutschland. Und dann legte er noch zu und lieferte ein Bild, das nachdenklich macht. Er schrieb, für das Bewegen von einer Tonne Stahl im Stahlwerk bekommt man das 3- bis 5-fache an Lohn wie für das Bewegen von 15 Kilo Kind im Kindergarten oder von 70 Kilo Mensch im Altenheim. Und deshalb müsse es künftig höhere Tarifabschlüsse für die sozialen, pflegerischen und erzieherischen Berufe geben. Gabriel hat natürlich recht, auch wenn er, wie wir gehört haben, mit solchen Äußerungen politisch punkten will, weil die SPD gerade nicht wirklich punkten kann. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Lars Hofmann, Redakteur im Bereich Arbeit und Soziales im Hessischen Rundfunk. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist eine jahrzehntealte Forderung der Frauenbewegung und natürlich vieler Gewerkschaften. Sie ist bis heute nicht erfüllt. Scheren sich die Gewerkschaften nicht wirklich um die Belange arbeitender Frauen?
Naja, also den Eindruck, den kann man echt fast gewinnen. Diese Unterschiede im Einkommen, die sind ja seit Jahren tatsächlich völlig unverändert. Und Frauen und ihre Bezahlung, ihre Arbeitsbedingungen, dass die jetzt aber Gewerkschaften tatsächlich egal sein, das kann man nicht unterstellen. Es gibt einige Beispiele, die auch zeigen, dass die Gewerkschaften sich darum kümmern. Beispielsweise die Frauenquote in Aufsichtsräten, das geht unter anderem auch auf Initiativen der Gewerkschaften zurück. Da geht es nicht nur um die Aufsichtsräte, sondern am Ende sollen mehr Frauen in Führungspositionen Position gebracht werden. Da soll also grundsätzlich etwas in der Wirtschaft durch verändert werden. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass viele Frauen eben einfach in Minijobs, im Niedriglohnbereich arbeiten, in Branchen arbeiten, in der Erziehung, in der Bildung, die tendenziell schlechter bezahlt sind als Bereiche, in denen klassischerweise die Männer arbeiten, Metall- und Elektroindustrie, Chemieindustrie.
Das heißt, es gibt auch, wenn ich das richtig verstehe, es gibt Frauenreferate in den Gewerkschaften, die vermutlich in erster Linie mit Frauen besetzt sein werden, mit hochkarätigen Frauen besetzt sind, die aber in der Öffentlichkeit nicht unbedingt wahrgenommen werden. Ist das so?
Das ist tatsächlich so. Es gibt in jeder Gewerkschaft solche Frauenreferate, Abteilungen für Frauenpolitik, für Gleichstellungspolitik. Das heißt, überall ein bisschen anders. Das gibt es aber in jeder Gewerkschaft. Da sind immer Frauen, die das dann auch machen. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Christiane Brenner, Ulrike Laugs, Dina Bösch, Edeltraut Glänzer. Das sind Frauen, die in den großen Gewerkschaften in Deutschland für diese Themen zuständig sind. IG Metall, IG BAU, Verdi, das ist die IG BCE. Das sind teilweise die mitgrößten Gewerkschaften der Welt. Trotzdem sind die in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Das sind wirklich Namen, die eigentlich nur Insidern bekannt sind. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Teil des Problems.
Absolut. Ich wage mal die These, dass in den Tarifrunden, wenn es dann ums Ganze geht und um das reale Leben, dann aber doch wieder die Männer das Sagen haben und in ihren Tarifabschlüssen dann die ungleiche Honorierung von Frauen und Männern fest zementieren. Würden Sie mir widersprechen?
Nein. Ach. Gerade in den Tarifrunden, da ist das extrem auffällig. Es sind auch immer wieder bei den Tarifverhandlungen natürlich Frauen dabei, aber wenn man sich mal so die Gesamtheit anguckt, sind es fast ausschließlich Männer, und zwar auf Gewerkschafts-, aber auch auf Arbeitgeberseite, das muss man auch mal sagen. Das Ganze kommt einem tatsächlich so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen vor. Es ist fast so was wie eine reine Männerveranstaltung. Es gibt eine, ich sag mal, etwas bekanntere Ausnahme. Das ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG, die zurzeit ja auch mit der Bahn verhandelt für über 100.000 Beschäftigte. Also das ist auch eine relativ wichtige Tarifrunde. Da ist die Verhandlungsführerin Regina Rusch-Zimber. Es ist aber wirklich sowas wie eine Ausnahme. Verdi, die zweitgrößte Gewerkschaft in Deutschland, das ist die einzige Gewerkschaft, die im Vorstand mehr Frauen als Männer hat. Da gibt es eine Quote extra. Da gibt es also auch relativ viele Frauen in hohen Positionen, die für ganze Branchenbereiche zuständig sind. Wenn man dann aber mal guckt, wenn es ans Verhandeln geht, dann sind oft dann doch auch wieder die Männer die Verhandlungsführer. Also da bestimmen die Männer tatsächlich weitgehend die Richtung in den Tarifverhandlungen.
Und der Chef ist auch ein Kerl, nicht?
In der Regel ja, gerade wenn man auf die großen Gewerkschaften guckt, sind die Chefsessel durchgängig mit Männern besetzt.
In den klassischen Industriebranchen, die noch immer von, ich sag mal, Muskelspiel und Männerschweiß geprägt sind, liegen die Gehälter auch heute weit über denen jener Dienstleistungs- und Sozialberufe, in denen sich vor allem Frauen tummeln, das haben Sie angesprochen. Und diese unterschiedliche Bewertung der Arbeit kann eben nur passieren, weil Männer das Sagen haben, auch in den Gewerkschaften.
Das ist tatsächlich so. Oben habe ich ja gerade gesagt, gerade in den großen Gewerkschaften sind es die Männer, die das Sagen haben. Aber das geht auch bis weit nach unten, dass vielfach Männer das Sagen haben. Und es ist auch noch immer ganz traditionell so, dass viele ja eher Männerberufe deutlich höher bewertet sind bei der Bezahlung als die klassischen Frauenberufe, die Berufe, die von den Frauen wahrgenommen werden. Da spielt, glaube ich, tatsächlich insgesamt eine Rolle, dass Männer überproportional hier in den Gewerkschaften auch an den entscheidenden Stellen nach wie vor vertreten sind.
Das heißt, es muss ein Ruck durch Deutschlands Gewerkschaftslandschaft gehen. Wie kriegen wir das hin?
Naja, zum einen versuchen einige Gewerkschaften ja schon an der Spitze was zu verändern. Von den 8 Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund haben mittlerweile 2 Gewerkschaften, eher kleine Gewerkschaften, die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, immerhin eine Frau an der Spitze. Auch 2 Gewerkschaften, die vor allem Bereiche vertreten, in denen viele Frauen auch tendenziell eher schlecht bezahlt arbeiten. Aber hier tut sich wenigstens ein bisschen was in den letzten Jahren. Der DGB Hessen-Thüringen hat zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze, Gabriele Keiling beispielsweise. Man muss aber sagen, es ist immer wieder zu hören, dass es tatsächlich auch bei den Gewerkschaften schwierig ist, Frauen für solche Spitzenpositionen überhaupt zu finden. Andererseits haben die Gewerkschaften auch erkannt, dass sie sich für die Themen, die für Frauen wichtig sind, nach wie vor wichtig sind, die Vereinbarkeit von Familie Familie und Beruf, die Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen, dass sie sich da verstärkt engagieren. Und im Moment gibt es auch ein aktuelles Beispiel. Verdi hat eine Tarifrunde. Da geht es darum, dass Erzieherinnen, vor allem sind das ja Sozialarbeiterinnen, höher eingruppiert werden, dass die also auf einen Schlag 10-20% mehr Geld verdienen sollen. Da will man grundsätzlich etwas an den Strukturen ändern. Das ist alles noch ganz am Anfang. Das ist eine langwierige und schwierige Sache, aber ich glaube, es ist wenigstens ein bisschen etwas in Bewegung gekommen.
Sagt Lars Hofmann, Redakteur für den Bereich Arbeit und Soziales im Hessischen Rundfunk. Ich danke Ihnen. Feminismus wird heute als Schimpfwort verstanden, sagt die junge Feministin, Bloggerin und Journalistin Laurie Penny. Feminismus wird als männerfeindlich wahrgenommen. Neulich sagte einer zu ihr, sie solle sich bloß nicht Feministin nennen, sonst würde sie keinen Mann finden. Was für ein großartiger Satz, hat sie daraufhin geantwortet. Genau deshalb würde sie sich Feministin nennen. Es rege die Leute auf und genau dieser Dialog müsse geführt werden. In ihrem Buch fordert sie eine Meuterei der Frauen, denn wir müssen verstehen, dass immer brav, nett und angepasst ein Spiel sei, das keine gewinnt. Hier kommt noch ein Ausschnitt aus ihrem neuesten Buch Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution, erschienen in der Edition Nautilus.
Perfekte Mädchen arbeiten unablässig. Wenn sie nicht in der Schule oder auf der Arbeit sind, treiben sie Sport. Und wenn sie keinen Sport treiben, machen sie ehrenamtliche Arbeit, gehen einkaufen, organisieren ihr Privatleben wie ein Start-up-Unternehmen. Perfekte Mädchen haben nie frei. Sie können nie ungepflegt das Haus verlassen oder im Park Purzelbäume schlagen, nur weil es Spaß macht. Und wenn sie versagen, wenn sie es vermasseln, wird ihnen nicht verziehen. Deshalb finden Mädchen leichter als junge Männer in der beschissenen Dienstleistungsbranche einen der mies bezahlten Jobs, die jungen Leuten überall in Europa und Amerika angedreht werden. Andere bedienen und ein hübsches Lächeln aufsetzen können Mädchen besser, auch wenn sie innerlich kreischen. So ist das eben, wenn man ein Mädchen ist. Dass Mädchen in dieser Arbeit, die oft als Emotionsarbeit bezeichnet wird, besser sind, liegt nicht daran, dass ihnen das von Natur aus im Blut läge, sondern dass sie von Geburt an dazu erzogen werden. Wir werden dazu erzogen, uns um das Wohl anderer zu kümmern. Wir werden dazu erzogen, den Kaffee zu servieren, Formulare auszufüllen, Partys zu organisieren und hinterher den Tisch abzuwischen. Wir werden dazu erzogen, wenn nötig, beherzt zu sein, aber nicht stark. Quirlig. Aber nicht witzig. Nie darf es den Anschein haben, dass wir normale menschliche Körperfunktionen hätten. Einen Körper, der pisst, pupst, scheißt, schwitzt und schwächelt. Schmücke das Gefängnis deines Körpers. Mach dich nützlich. Halt den Mund und lächle.
H2, der Tag. Heute zum Thema Zahlemann und Töchter, warum Frauen weniger verdienen. Und jetzt wird es Zeit für die Geschichte einer jungen Frau, die seit Jahren als Physiotherapeutin hart arbeitet für wenig Geld. Nun will sie umsatteln und ins Gesundheitsmanagement wechseln. Isabel Reifenrath hat sie nach den Gründen und nach ihren Hoffnungen gefragt.
Vor 15 Jahren hat sie sich entschieden, Physiotherapeutin zu werden. Anne Wandschneider ist heute 33 Jahre alt. Damals war sie 18.
Warum? Weil ich irgendwas mit Medizin machen wollte und das irgendwie passte. Das war so eine Mischung zwischen Medizin und Sport.
Die Berufsberatung vom Arbeitsamt habe ihr damals nicht viel geholfen. Ihre Eltern hätten ihr geraten, etwas zu machen, was ihr Spaß macht, was sie interessiert. Durch sie ist sie auf die Idee gekommen, etwas mit Medizin zu machen.
Durch meine ganze Familie, da sind ziemlich viele Ärzte drin oder Tierärzte. Und da es bei mir nicht Arzt geworden ist, weil ich einfach ein zu schlechtes Abi hatte, wurde es dann Physiotherapeutin.
Wie viel Geld man als Physiotherapeutin verdient, darüber hat Anne Wandschneider damals nie nachgedacht.
Ich weiß, dass bei meiner Aufnahme, es gab so einen Aufnahmetest bei uns an der Physiotherapieschule, da hat man in dem Gespräch ganz zum Schluss darauf hingewiesen, dass insgesamt die Ausbildung sehr schwierig ist und auch sehr zeitraubend und dass man später sehr viel arbeitet und sehr wenig verdient. Aber mit 18 ist man halt noch so Idealist, dass einen das nicht so interessiert. Also ich habe es damals nicht so aufgenommen.
Physiotherapeuten verdienen im Durchschnitt 2.500 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche. Das sind netto etwa 1.600 Euro. Viele haben aber auch weniger. Anne Wandschneider bereut ihre Berufswahl nicht, aber sie würde gerne das Doppelte verdienen.
Einfach, dass man mal in Ruhe in Urlaub fahren kann und sich nicht immer alles zusammenrechnen muss, wie viele Wochen man weg darf, was man jetzt ausgeben kann und so halt ein bisschen freier mit seinem Geld umgeht. Auch wenn man so an die Zukunft denkt und man will vielleicht mal Kinder oder sowas, ist das halt immer ja recht eingeschränkt, was man so ausgeben kann.
Deswegen hat sie auch vor kurzem angefangen zu studieren. Sie will ihren Betriebswirt machen. In ihrem Team sind von 30 Physiotherapeuten nur 5 Männer. Und die sind alle bis auf einen in Führungspositionen. Das will sie auch erreichen.
Weil ich glaube, mit mehr Verantwortung steigt halt auch die Motivation. Und man merkt, dass man halt was kann und was macht. Und ich glaube aber, dass das halt oft Physiotherapeuten nicht zugetraut wird. Und Frauen halt generell weniger als Männer.
Warum immer noch viel mehr Frauen als Männer Pflegeberufe ergreifen?
Vielleicht sind wir einfach sozialer und netter. Und die Männer im Allgemeinen einfach ein bisschen härter und denken wahrscheinlich früher über Geld nach.
Vielleicht wird Männern auch einfach schon früher geraten, einen Beruf zu wählen, der eine Familie ernähren kann.
Im Grundgesetz und in der Grundrechtecharta der EU steht, um daran nochmal zu erinnern, Frauen und Männer sind gleich zu behandeln, auch beim Lohn. Die Realität sieht, wie wir heute auch festgestellt haben, doch etwas anders aus. In fast jeder Branche verdienen Frauen weniger als Männer. Und daran wird vermutlich auch in absehbarer Zeit keine Frauenquote für die Kontrollgremien der börsennotierten Unternehmen etwas ändern. Anke Domscheit-Berg, Publizistin, Netzaktivistin, ehemalige Microsoft-Managerin, Unternehmerin, Mutter eines Sohnes. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr neues Buch heißt Ein bisschen gleich ist nicht gleich genug. Bevor wir uns gleich in den Ungleichheiten wühlen, die Frage, wo sind Frauen und Männer denn ein bisschen gleich?
Also ich glaube, die grundsätzlichen Wünsche und Erwartungen, die wir an unser Leben haben, die unterscheiden sich gar nicht so sehr zwischen Männern und Frauen. Dass wir zum Beispiel eine Arbeit wollen, für die wir fair bezahlt werden und von der wir leben können und für die wir auch eine Anerkennung genießen. Dass wir aber im Leben nicht bloß arbeiten müssen für bezahlt oder unbezahlt, sondern auch für Zeit, dass wir auch Zeit haben für das Leben selbst. Also für Familie, Hobbys und so weiter. Und dass man einen allgemeinen Anspruch daran hat, im Leben auch glücklich sein zu können.
Im ersten Teil Ihres Buches nehmen Sie sich die ungleichen Männer- und Frauenlöhne vor, aber Sie bereichern diese bekannten Studien noch um Daten zur Rentenlücke. Darauf sind wir heute noch nicht zu sprechen gekommen. Auch was müssen wir Frauen uns da eigentlich gefasst machen?
Ja, es ist eigentlich sehr schade, dass diese Zahlen in der Debatte gar nicht auftauchen. Es taucht ja in der Regel nicht mal der Zusatz auf, dass bei der Gehaltslücke, von der wir die ganze Zeit reden, diese 22%, dass das nur Bruttostundenlöhne sind, die man vergleicht. Also schon, wenn man guckt, wie viel kriegt man denn als Jahreseinkommen und vergleicht das, allein durch die Teilzeitanteile wird es dann natürlich nennenswert weniger, dann ist dieser Gap nämlich schon 37%. Und wenn man dann die Jahre aufeinander addiert, also so ein Arbeitsleben, dann kommt durch die unterschiedlichen Einzahlungen in die gesetzlichen Renten da ein Rentengap heraus, das fast 60% ist, nämlich bei 57% liegt. Und natürlich, wenn Menschen vorsorgen für ihr Alter, dann sind das natürlich nicht nur Renteneinzahlungen, die man da leistet, sondern man legt ja auch was auf die hohe Kante. Und wenn man sehr viel weniger verdient, kann man auch weniger beiseite legen. Und dann gibt es eben auch einen nennenswerten Vermögensgap in Deutschland, der fast ein Drittel beträgt. Und interessant finde ich da auch, wenn man sich Details anguckt, dass die reichste demografische Gruppe in Deutschland ein älterer Herr ist, der alleinstehend ist. Und die allerärmste demografische Gruppe ist ein alleinerziehender Mensch, der zu 90% weiblich ist.
Da hätte ich jetzt auch noch mal nachgefragt, wie sieht es eben bei der Rechtslage zum Unterhaltsanspruch von Alleinerziehenden aus, von denen eben, Sie haben es angesprochen, die allermeisten auch Frauen sind. Gibt es auch hier eine Benachteiligung? Vermutlich schon.
Naja, Alleinerziehende sind unter anderem auch deshalb besonders schlecht gestellt, was ihre Vermögenssituation oder Einkommenssituation angeht, weil sie sich zum Beispiel Familienarbeit überhaupt nicht teilen können, weil sie das, wie der Name schon sagt, alleine leisten müssen, aber auch, weil sehr, sehr viele Väter ihren Unterhaltspflichten nicht nachkommen. Und dann gibt es einen Unterhaltsvorschuss, der von Amts wegen geleistet werden kann, der ist aber beschränkt auf 6 Jahre insgesamt und wird bei Erreichen des 12. Lebensjahres gar nicht mehr gezahlt. Mein Sohn ist gerade 14 und ich kann glaubwürdig versichern, dass da immer noch Kosten anfallen für ein Kind. Das ist dann natürlich, finde ich, eine Rechtslage, die da nicht so gut funktioniert. Da sind andere Länder effektiver im Durchsetzen auch von Unterhaltszahlungen, zum Beispiel durch Entzug des Führerscheins, bis gezahlt wird. Aber man muss auch über ganz andere Dinge nachdenken. Unter anderem, warum sind dann 9 von 10 Alleinerziehenden weiblich? Muss das eigentlich immer so sein? Ich glaube nicht, dass Frauen ausschließlich befähigt sind, Erziehung zu leisten. Das könnten also auch viel mehr Männer sein. Ich glaube auch, dass viele Väter ein Interesse daran hätten. Da muss man also generell ein bisschen umdenken.
Aber die müssen ja arbeiten, nicht? Es gibt gängige und zum Teil haarsträubende Begründungen dafür, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Sie ergreifen schon mal gleich den falschen Beruf, heißt es, und studieren nicht etwa ein MINT-Fach wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, womit man offenbar mehr Geld verdienen kann, sondern sie studieren, sag mal, Gedöns, ein geisteswissenschaftliches Fach zum Beispiel. Das heißt, sie schaden sich selbst, richtig?
Ja, das sagt man ganz oft. Und natürlich ist an jedem auch ein klitzekleines wahres Körnchen drin, aber leider nur ein relativ kleines. Also gerade bei diesem Dauervorwurf, dass wir Frauen den falschen Beruf ergreifen oder in der falschen Branche sind, der hält ganz vielen Untersuchungen nicht stand. Also das war ja auch die Debatte, die wir bei Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten hatten. Und da hat der Juristinnenbund zum Beispiel mal durchgezählt, welche Ausbildung denn tatsächlich die Aufsichtsräte der DAX 30 Unternehmen haben. Und das waren keineswegs überwiegend MINT-Berufe, sondern 60% hatten Ausbildungen im Bereich Jura und Wirtschaft. Und da gibt es seit Jahrzehnten massenhaft Frauen. Außerdem, wenn wir von Lohnunterschieden sprechen, leider kann man in der Geschichte beobachten, dass immer dann, wenn sich das Geschlechterverhältnis in einem bestimmten Beruf verändert, es sich genau so ändert, dass wenn mehr Männer da sind, mehr gezahlt wird und wenn mehr Frauen da sind, weniger gezahlt wird. Und das funktioniert in beide Richtungen. Mhm. Also der hochbezahlte Sekretär zum Beispiel, früher alles Männer, sind heute schlecht bezahlte Bürokräfte, in Klammern weiblich. Ja. Und umgekehrt war es bei Programmierern, die ersten Programmierer waren alles Frauen, super schlecht bezahlt.
Nehmen wir uns noch eine weitere gängige Begründung vor, warum Frauen weniger verdienen als Männer. Weil sie Teilzeit arbeiten und sich eben lieber um die Familie kümmern. Und wer das tut, der kann sich eben nicht leidenschaftlich genug im Job einbringen und daher eben auch keine Führungsposition bekleiden. Frau Domscheit-Berg, zieht dieses Argument für Sie?
Ich finde das besonders perfide. Also perfide, weil es zum Beispiel auch bei diesem 22% Gehaltsunterschied zitiert wird. Aber wie schon erwähnt, ist das ein Bruttostundenlohn, der verglichen wird. Mit welcher Begründung soll ein Mensch, der 6 Stunden arbeitet täglich statt 8, für die gleiche Stunde Arbeit weniger Geld bekommen? Also dass man dann nur 6-mal Stundenlohn bekommt statt 8-mal Stundenlohn, kann ich ja verstehen. Aber warum das pro Stunde weniger sein soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und natürlich muss man auch fragen, warum so viele Frauen Teilzeit arbeiten. Und wir wissen, dass in Deutschland Frauen doppelt so viel Familienarbeit leisten, unbezahlt wie Männer. Und dann ist es schlicht sehr viel schwieriger, Vollzeit zu arbeiten. Es ist auch schwieriger, wenn es keine Kitas gibt, ja, außer solche Sachen. Also auch dieses Teilzeitargument in Führungspositionen überzeugt mich ganz wenig, weil ich in gerade den höchsten Spitzen der Unternehmen immer wieder eine extreme Verbreitung von Teilzeit in Top-Führung getroffen haben, nämlich immer dann, wenn ein Vorstandsmitglied gleichzeitig irgendwo noch 3 Aufsichtsräte inne hatte oder Beiratsvorsitz von irgendwas anderem und hier und da noch in Präsidien gesessen hat. Das sind doch alles Top-Führungspositionen in Teilzeit und da zieht niemand die Karte, dass das ja eigentlich gar nicht geht.
Das ist ein interessantes Argument, was Sie da anbringen. Es muss ein Rock durch Deutschland gehen, sagte unsere erste Gesprächspartnerin heute, Angela Hornberg, Personalberaterin in Frankfurt. Ein Rock durch Deutschland. Aber wie nur? Haben Sie eine Idee, Frau Domscheit-Berg?
Naja, dieser Rock muss tatsächlich das eigentlich der ursprüngliche Ruck sein, denn es ist ein sehr komplexes Problem, das von daher auch keine einfachen Lösungen hat und auch nicht mit einer einzelnen Lösung an irgendeiner einzelnen Stelle hier mal einen Kita-Platz und da mal eine Quote zu beseitigen ist, sondern wir brauchen wirklich einen ganz umfassenden gesellschaftlichen Kulturwandel und der muss an ganz vielen Stellen unterwegs sein. Das fängt an bei der partnerschaftlichen Familie, dass man sich da Familienarbeit anders aufteilt. Es fängt damit an, dass Väter aktive Vaterschaft auch einfordern bei ihren Arbeitgebern. Das ist heutzutage noch sehr schwer. Das geht weiter in der Politik mit Steuerrecht, mit Kitas, mit der ganz großartigen Initiative von Manuela Schwesig, mehr Transparenz über Gehälter zu haben. Das halte ich für ganz wichtig. Wirtschaft muss flexiblere Arbeitsverhältnisse zum Beispiel anbieten. Man könnte das also endlos fortsetzen. Und ich finde, in diese Schublade gehört auch rein dieses ganze Thema Gewalt und Sexismus. Und Sexismus ist eben nicht nur der Klaps auf dem Po am Arbeitsplatz. Das sind auch sehr eigenwillige Spielzeuge, die man in den rosafarbenen Mädchenabteilungen findet. Das sind auch die Filme, die wir gucken. Das sind Medien, die geprägt werden. Und da frage ich mich dann auch, wie zum Beispiel öffentliche Gelder ausgegeben werden.
Ein bisschen gleich ist nicht genug, so der Titel des neuen Buches von Anke Domscheit-Berg. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die junge wilde Journalistin und Feministin Lori Penny sagt, Frauen hätten Angst vor ihrer eigenen Wut. Und deshalb funktioniere das neoliberale System so gut, weil Frauen auf der ganzen Welt die ihnen zugedachte Rolle wahrnehmen und ausgebeutet werden, indem sie unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit leisten. Das heißt, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Zahlemann und Töchter, warum Frauen weniger verdienen. Dieses Thema wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Das war unser Tag. Ihnen einen guten Abend wünscht Angela Fitsch.